Ja, die dunkle Jahreszeit. Machen wir eine kleine Reise nach Gotham City. Wer von euch mag Batman? Einmal Hände hoch. Ja, okay. Aber ihr kennt alle Batman, ne? Ja, der Film The Dark Knight, der gehört zu einer meiner Lieblings-Batman-Filme. Und da gibt es eine ganz bestimmte Verhörszene. Der Joker wurde tatsächlich geschnappt. Ja, und Batman steht vor ihm, ist wütend und fragt ihn in seiner dunklen Stimme: Warum willst du mich umbringen? Und der Joker, der fängt wahnsinnig an zu lachen, der kriegt sich kaum ein und sagt: Ich will dich doch nicht umbringen. Was würde ich denn ohne dich machen? Etwa wieder Mafia-Dealer beklauen? Nein, 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 du machst mich erst vollkommen. Ja, und Batman ist noch wütender. Ja, der Joker, er kann sich einreihen in einer Liste mit anderen: Darth Vader, Lex Luthor, Moriarty, Lord Voldemort, Captain Hook. Sie alle sind Feinde. Als Roland mir den Predigttext für heute gab, da ist mir mal wieder bewusst geworden, ja, Jesus nachzufolgen, in seine Fußstapfen zu treten, das ist nichts für Weicheier. Tut mir leid, wen das jetzt vielleicht zu nahe geht oder wer sich da zu direkt angesprochen fühlt, aber ja, es wird dich einiges kosten, wenn du Jesus folgst. Es ist nicht immer leicht, es ist nicht immer alles heile Welt. Und es ist vor allem auch nicht so, wir sind gläubig und gehen 24/7 mit einem seligen Grinsen durch den Tag und alles Negative wird einfach naiv ignoriert. Nein, so ist das nicht. Ich denke, so richtige Feinde, die haben wir eigentlich nicht in unserem Alltag, in unserem Leben. Ich hoffe zumindest, dass das bei euch auch so ist. Aber es gibt diese anderen Menschen, ne? Diese, ihr wisst, wen ich meine. Jemand lehnt dich ab. Über dich wird sich richtig fies lustig gemacht, du wirst verhöhnt. Ja, jemand wirft dir ungerechterweise irgendwas vor, ein anderer geht dich vielleicht sogar körperlich an. Und letzte Woche hat Ben so schön aus dem Verkehr erzählt, diese Menschen, ja, die dich im Verkehr so richtig aggressiv anranzen, zu dicht auffahren, die Lichthupe benutzen und die schon fast ihr Auto als Verlängerung ihrer Faust dir gegenüber benutzen wollen. Ja, wir kennen es alle, Menschen drängeln sich vor. Du erklärst jemanden, wann, wo und wie er dich verletzt hat, und diese Person will es einfach nicht einsehen. Die sieht nicht mal ihren eigenen Anteil an diesem Streit. Vielleicht sabotiert dich auch jemand auf der Arbeit. Dann gibt es vielleicht Menschen, die dir offensichtlich immer in irgendeiner Form schaden wollen, aber niemand nimmt dich ernst, weil du die Dinge vielleicht falsch siehst. Ja, du stehst alleine da. Und die Welt sagt dir: Setz dich durch, wehre dich, lass dir das bloß nicht gefallen. Zeige, wer hier der Boss ist, hol deine Ellenbogen raus. Ja, aber wenn jeder verletzte Mensch oder negativ geprägte Mensch sein Leid an andere weitergibt, ob unbewusst oder bewusst, ich frage mich, wie sähe die Welt wohl aus? Aber Jesus erfordert da einen anderen Weg, einen Weg, der so richtig herausfordert. Jesus fordert eine andere Art von Stärke von uns. Es ist eine Stärke, eine wahrliche Größe, die in den Augen vieler Menschen ja eine sehr große Schwäche ist, vielleicht sogar unlogisch. Wie, wann und wo bete ich für meine Feinde? Wie geht das? Ich schaffe es ja manchmal noch gar nicht, für alle meine liebsten Menschen zu beten. Manchmal habe ich das so im Kopf, ich bin so ein bildlicher Mensch, ich habe dann so alle lieben Menschen in meinem Kopf wie in so einer WhatsApp-Liste und sage dann Gott einmal alle markieren und Segen an alle senden. Ja. Also wie bete ich denn jetzt nun für meine Feinde? Wie meint Jesus das überhaupt? Und Roland, ich freue mich sehr auf deine Predigt und wünsche dir dazu Gottes Segen. Dankeschön.
Ich lese aus Matthäus 5, die Verse 43 bis 48, ist eine Fortsetzung des Textes aus der Bergpredigt, in der wir ja seit einiger Zeit stehen. Ben hat dies als Bergpredigt thematisiert mit der sehr schönen Überschrift: Wenn der Himmel die Erde berührt. Ich finde das eine sehr bezeichnende Formulierung, wenn der Himmel die Erde berührt. Ich lese Matthäus 5, 43 bis 48. Ihr bekommt heute nichts zu sehen, sondern nur zu hören. Ich lese nach der Übersetzung von Roland Werner das Buch. Dort heißt es: Ihr habt mitbekommen, dass gesagt wird, du wirst den lieb haben, der dich nahesteht, und deinen Feind hassen. Aber ich sage euch, begegnet euren Feinden in Liebe und betet für die, die euch verfolgen. Wenn ihr das tut, dann erweist ihr euch als Kinder eures Vaters, der im Himmel ist. Denn so handelt Gott, der Schöpfer, auch. Er lässt seine Sonne aufgehen über allen Menschen, den Bösen und den Guten. Allen sendet er seinen Regen, den Gerechten und den Ungerechten. Wenn ihr aber nur denen mit Liebe begegnet, die euch lieben, was ist denn daran besonders zu belohnen? Tun das nicht auch die Menschen, deren ganzes Streben sich auf Betrug und Geldvermehrung richtet? Und wenn ihr nur die besonders freundlich behandelt, die zu eurer Familie gehören, inwiefern unterscheidet ihr euch dann von anderen? Das machen doch alle, selbst wenn sie nicht zu Gottes Volk gehören. Inwiefern unterscheidet ihr euch dann? Ihr aber sollt euch ganz anders verhalten. In allem, was ihr tut, sollt ihr euren Vater im Himmel widerspiegeln. Er ist vollkommen gerecht und wendet sich allen Menschen zu. Ich möchte euch in drei Entdeckungen mit hineinnehmen. Drei Entdeckungen, die ich gemacht habe und die uns helfen können, diesen Text nochmal anders wahrzunehmen. Und zwar gibt es, wenn man diesen Text liest, Matthäus 5, 43 bis 48, so drei Begriffe, die entweder sich wiederholen oder so intensiv sind, dass man sie zunächst aufdröseln muss. Und wenn man sie aufgedröselt hat, dann kann man den Text etwas näher kommen. Es geht einmal um den Begriff Liebe. Was ist eigentlich hier für eine Liebe gemeint? Es geht als zweites um den Begriff Feinde. Marcel hat es angedeutet. Ich würde ihn versuchen, noch ein wenig aufzudröseln. Und das dritte ist dieser Begriff, der uns unser Leben lang als Christen immer wieder Not macht. Dieser Begriff Vollkommen. Vollkommenheit, Vollkommen. Diese drei Begriffe schauen wir uns nacheinander etwas genauer an. Also, was meint Jesus, wenn er sagt, begegnet euren Feinden in Liebe? Was meint Jesus? Bleiben wir mal ganz kurz in der damaligen Situation, in der Zeit des Neuen Testamentes. Das Gebot der Nächstenliebe war bei den Schriftgelehrten zur Zeit Jesu auf die eigenen Volksgenossen begrenzt. Wenn es also um Nächstenliebe ging, dann ging es nur um die eigenen Volksgenossen. Also der Nächste war jemand, entweder ein Schriftgelehrter oder er hatte mindestens dieselbe Blutgruppe. Er war eben Israelit. Und für alle anderen Nichtjuden blieb die Verachtung und nicht selten auch das Wort der Feinde übrig. Mit diesem Hintergrund ist es übrigens mal interessant, die Geschichte vom barmherzigen Samariter zu lesen, weil die nochmal eine besondere Pointe dann hat. Wir sprechen ja, Marcel hat es gesagt, wir sprechen heute kaum noch im ursprünglichen Sinn vom Feind. Das Wort stammt also ursprünglich aus der Militärsprache und bezeichnet Menschen, die im Krieg Gewalttätigkeiten gegeneinander ausüben. Da hat es seine ursprünglichen Wurzeln. Im Umgang kommt es kaum noch vor, vermute ich. Wir sprechen in Ausnahmesituationen vielleicht noch von unseren Feinden. Aber die Frage ist ja, um das Bibelwort zu verstehen und anwenden zu können, wie wir das Feindbild auf unseren Alltag so übertragen, dass dieses Bibelwort auch auf uns zutrifft, dass wir nicht sagen, damit sind wir ja nicht gemeint. Also eine kurze Denkaufgabe, während ich einen Schluck nehme für euch. Was käme heute für dich diesem Wort Feind am nächsten? Was käme heute für dich diesem Wort Feind am nächsten? Ich will es mal über die emotionale Ebene angehen. Also, wir stellen uns mal einen Menschen vor Augen, den wir wahrscheinlich haben. Ich habe so einen. Wenn ich an ihn denke, dann steigt mein Puls. Dann merke ich, wie ich wütend werde. Dann merke ich, wie meine Magenschleimhaut anfängt zu rebellieren. Und die ist so sehr dünnhäutig. Also die Frage ist, haben wir einen Menschen vor Augen, wenn wir an ihn denken, wo genau das passiert? Also jemand, der mir das Leben so richtig schwer gemacht hat oder noch macht. Menschen, die ich viel lieber von hinten sehe oder gar nicht. Um die ich sogar, wenn möglich, einen ganz großen Bogen mache. Es ist einfach zu schwerwiegend, was da vorgefallen ist. Ich will euch nachvollziehbar ohne Namensnennung vor einem Menschen erzählen, bei dem es mir so geht. Und dadurch, dass es einige gibt in der Gemeinde, die mich schon bald 30 Jahre kennen, ihr müsst also nicht grübeln, das liegt noch davor. Also ich habe so einen Menschen ganz konkret vor Augen. 1980, schon einige Zeit her, einige von euch waren noch gar nicht am Leben, bezog ich meine erste eigene Wohnung. Zwei Zimmer, eine Küche, eine Etage tiefer, für alle vier Mieter im Haus, ein gemeinsames Plumpsklo. Ich war glücklich. Wäre da nicht mein Vermieter gewesen, der im Haus wohnte und mir vis-à-vis gegenüber wohnte und mir das Leben wirklich schwer machte. Ich habe nie in diesen knapp zwei Jahren rausbekommen, was er eigentlich gegen mich hatte. Aber er war abgrundtief böse und gemein. Wir hatten so eine Holztreppe im Flur und er saß regelmäßig auf dieser Holztreppe. Man kam also kaum vorbei, wenn er da saß, und schimpfte laut, sodass es jeder hören konnte. Es gab überhaupt keinen Ansprechpartner. Er schimpfte einfach laut und nannte dabei immer meinen Namen, was ich für ein schlechter Mensch sei. Ich will auch noch Christ sein, ich gehe sonntags noch in die Kirche, ich bin eigentlich ein Sauhund. So hat er geschimpft, Woche für Woche, Monat für Monat. Das Ganze gipfelte darin, dass ich eines Tages von der Staatsanwaltschaft zu einer Gerichtsverhandlung vorgeladen wurde. Angeklagt wurde ich, weil ich meinen Vermieter gedroht haben soll, ihn umzubringen. Ihr könnt euch meine Bestürzung denken. In der Zwischenzeit waren wir frisch verheiratet. Ihr könnt euch unsere Bestürzung als junges Ehepaar denken. Ich musste meinem Arbeitgeber also erklären, warum ich jetzt zum Gericht muss. Es kam zur Gerichtsverhandlung und die Anklage wurde als völlig haltlos entlarvt. Das war mir klar, aber den ganzen Stress davor und danach hätte ich nicht gebraucht. Und das hat nachvollziehbar unser Verhältnis im Haus natürlich nicht verbessert. Ich habe nochmal überlegt, wie kriege ich die Kuh eigentlich vom Eis? Habe gedacht, okay, ich lade ihn mit seiner Frau zum Kaffee ein, in meiner Naivität. Ich lade ihn ein und hoffe, dass wir ein anderes Verhältnis finden. Wir machten einen Termin aus. Seine Frau kam, allein, mit der Bemerkung, den Kuchen für ihren Mann sollte ich mitgeben, er komme nicht. Damit waren die Dinge schnell geklärt. Was sollte ich tun? Wir tranken den Kaffee, wir aßen den Kuchen, ich gab den Kuchen mit für ihren Mann, einen herzlichen Gruß. Ich bin mir nicht sicher, wie herzlich der war, aber wie konnte ich diese Situation entschärfen? Also es war nicht möglich. Ich las in Römer 12, Vers 18, wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen Menschen. Das war für mich das Aha-Erlebnis in der Situation. Es war nach wie vor eine tägliche Herausforderung. Aber wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen Menschen. Ich lernte damals auf einer sehr harten Art und Weise, Konflikte können offensichtlich nicht immer gelöst werden. Aber meine Aufgabe ist es, das Bestmögliche zu tun, soweit es in meiner Macht steht. Das hat mir geholfen, auch wenn sich die Situation nicht verändert hat. Das Verhältnis zu meinem Vermieter ist nicht wirklich in Ordnung gekommen. Also ja, ich habe ganz konkret einen Menschen vor Augen, wenn ich an ihn denke, dann steigt mein Puls. Und vielleicht sind wir da bei diesem Bibelwort dann am nächsten. Schwieriger und notvoller empfinde ich es, dass es dieses feindselige Verhalten auch unter uns Christen gibt. Ich habe es für über Jahre hinweg in meiner Naivität lange nicht für möglich gehalten. Ich bin noch gar nicht so lange in einer Gemeinde als Pastor und die Gemeindeleitung bittet mich, ein Gemeindemitglied aufzusuchen, welches schon seit 10 Jahren nicht mehr zur Gemeinde kommt. Das ist in freien evangelischen Gemeinden als Gemeindemitglied nicht üblich, sei denn man ist krank. Und sie nannten auch den Grund. Vor 10 Jahren gab es einen Streit mit einem Mitglied in der Gemeindeleitung und seitdem kommt er nicht mehr. Ich habe zunächst das Gespräch mit dem Gemeindeleitungsmitglied gesucht, um zu erfahren, was passiert ist, damit ich nicht ganz so naiv in diese Situation hineinkomme. Und dann habe ich den Betreffenden, der 10 Jahre nicht kommt und den ich ja auch noch nicht kannte, besucht. Ich habe versucht, seine Situation zu hören, so wie bei dem anderen, und habe gemerkt, es ist eine nicht ganz einfache Situation. Aber sein Fazit war am Ende des Gespräches: Wenn der aus der Gemeindeleitung zu mir kommt und sich entschuldigt, komme ich sofort wieder in die Gemeinde. Ich war perplex. Ich hatte den Eindruck, das hatte ich selten in solchen Gesprächen, ich hatte den Eindruck, ich sollte das Gespräch zuspitzen. Und ich spitzte es zu und sagte: Wir beide glauben doch, dass Jesus Christus wiederkommt, oder? Ja. Okay, stellen wir uns beide vor, dass Jesus Christus heute wiederkommt. Was wäre deine Haltung zu diesem Konflikt? Ich würde dabei bleiben. Ich komme erst wieder, wenn der Bruder sich bei mir entschuldigt. In der Regel habe ich Hausbesuche, so etwas war es ja, mit einem Bibelwort und einem Gebet abgeschlossen. Ich war so überrascht und so perplex über seine Haltung, dass ich aufgestanden bin, mich verabschiedet habe, ohne ein Bibelwort zu lesen und zu beten. In der Zwischenzeit sind beide Brüder verstorben. Der Bruder aus der Gemeindeleitung und der seit 10 Jahren nicht mehr kam. Und dann lese ich dieses Bibelwort, was wir heute gelesen haben, Matthäus 5, und stelle mir die Situation vor, wie das ist für die beiden Brüder, die jetzt in diesem ungeklärten Verhältnis vor Gott stehen. Und dann schaue ich mir unsere Gemeindesituation an und denke, das gibt es doch auch in der Gemeinde. Und das empfinde ich als notvoll. Ich empfinde es als notvoll, dass es dieses Verhalten auch unter uns gibt. Da ist irgendetwas und irgendwann in der Persönlichkeit, in der persönlichen Beziehung etwas sehr Schweres vorgefallen. Und deshalb hat sich ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt, entschieden, nicht mehr mit seinen Eltern zu reden. Da hat sich ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt, entschieden, nicht mehr mit seinem Bruder und mit seiner Schwester zu reden. Hat ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt, sich entschieden, nicht mehr mit seinen Nachbarn zu reden. Wir können das ergänzen. Und die Frage ist bei diesem Bibelwort, wie wollen wir dieses Verhalten vor Gott rechtfertigen? Jesus sagt, begegnet euren Feinden in Liebe und betet für die, die euch verfolgen. Ich kann nicht Gedanken lesen, aber ich vermute, und ich höre euch schon leise fragen, soll ich mir denn alles gefallen lassen? Soll ich mir alles gefallen lassen? Sollen wir als Christen immer die Fußabtreter der anderen sein? Letzten Sonntag sagte Ben in der Predigt, wenn der eine auf die rechte Backe schlägt, dann halte noch die andere hin. Und ich sage heute noch, und jetzt können wir noch für unsere Feinde beten. Wird nicht durch solches Verhalten, ist ja eine berechtigte Frage, jeden Unrecht Tor und Tür geöffnet? Wird nicht das Unrecht geradezu gezüchtigt? Jedes Wort, was da gesagt wird. Ich glaube, das Wort von Jesus hat nichts mit dem Wohlgefallen am Unrecht zu tun. Unrecht bleibt auch für Jesus Unrecht. Und die Unterscheidung zwischen dem, was Recht und Unrecht ist, muss auch deutlich gesagt werden. Das Böse muss auch von uns gewarnt werden. Wir sollten nicht in die Gleichmäßigkeit verfallen, die Böses und Gutes pflegt. Denn das ist das Ende aller Ordnung. Nein, das sollen wir natürlich nicht. Es bedeutet gewiss nicht zuzulassen, dass die Menschen unbeschränkt tun und lassen können, was sie wollen und was ihnen gefällt. Was Jesus Christus vom Unrecht denkt, das hat er deutlich gesagt. Das Zeugnis gegen allen Unrecht muss auch heute deutlich gesagt werden. Wir können nicht in ungeklärten Verhältnissen bleiben. Was meint Jesus, wenn er sagt, begegnet euren Feinden in Liebe? Das erste Schlüsselbegriff ist also Feind. Der zweite Schlüsselbegriff ist das Wort Liebe. Und hier kommen wir in eine Situation hinein, die uns helfen kann, nochmal diese Art und Weise der Liebe etwas anders zu definieren. Die griechische Sprache hat ja den Vorteil, dass es für die Vielfalt der Liebe auch unterschiedliche Begriffe kennt. Wir kennen nur ein Wort. ob wir von der Liebe der Eltern zu den Kindern reden, die Liebe unter den Ehepartnern oder die Liebe zum Hobby, zu meinen Freunden, zur Gemeinde. Dafür gibt es nur ein Wort, obwohl es unterschiedliche Inhalte sind. Die griechische Sprache ist da etwas anders. Die kennt vier unterschiedliche Liebesbegriffe und meint viermal auch gänzlich etwas anderes. Ich lasse es gleich in Ruhe damit. Nur das Wesentliche. Und ich lade euch ein, genau hinzuhören. Da gibt es einmal das Wort Liebe, was gemeint ist, wenn es um die Liebe zwischen den Familienangehörigen geht. Also die Liebe der Eltern zu den Kindern, die Geschwister untereinander, die Liebe zu den Familien. Das ist ein eigenständiges Wort. Dann gibt es ein zweites Wort, was der Liebe vorenthalten ist zwischen Mann und Frau, also dem Ehepaar. Ein eigenständiges Wort. Dann gibt es ein drittes, das ist die Liebe unter den Vertrautesten, den Liebsten, den Zuverlässigsten. Das sind, ich würde sagen, das sind meine Freunde. Das ist ein eigenständiges Wort. Und das Letzte, und das ist entscheidend, weil das nämlich das Wort ist, was hier gemeint ist, zuletzt kennt es das Wort Liebe, diese Agape-Liebe, so wie es da heißt, als eine uneigennützige, selbstlose und von Gott geschenkte Liebe. Also es geht um eine uneigennützige und eine selbstlose und ganz entscheidend, weil wir sonst wieder bei der Frage sind, wie wir das leisten können, von Gott geschenkte Liebe. Also diese durch nicht zu erschütternde Güte, diese Zuneigung und das Wohlwollen. Wenn wir jemandem mit dieser Liebe begegnen, dann spielt es keine Rolle, wie der Betreffende sich uns gegenüber verhält, ob er uns kränkt oder Kummer bereitet. Und das Entscheidende ist bei unserem Text, von dieser Liebe redet Jesus in der Bergpredigt. Mit dieser Liebe liebt eure Feinde. Was bedeutet das für uns? Jesus verlangt nicht von uns, dass wir unsere Feinde in derselben Weise lieben sollen, wie Menschen, die uns lieben, teuer sind. Das geht aus unserem Wortlaut, unseres Bibeltextes hervor. Jesus sagt, wenn ihr aber nur denen mit Liebe begegnet, die euch lieben, was ist denn daran besonders zu belohnen? Und wenn ihr nur die besonders freundlich behandelt, die zu eurer Familie gehören, inwiefern unterscheidet ihr euch dann von anderen? Nochmal, es wäre auch gar nicht möglich und richtig, wollen wir unsere Feinde in der gleichen Weise lieben wie Menschen, die wir lieb haben. Es handelt sich um eine ganz andere Art der Liebe. Deshalb diese Aufdröselung in diesen vier Begriffen. Es geht um die Agape-Liebe. Das ist also keine Herzensregung, die uns überkommt oder auch nicht überkommt, sondern ein bewusster Entschluss. Liebe zu unseren Feinden entspricht dagegen nicht unserem Herzen, sondern hat etwas mit dem Willen zu tun. Agape-Liebe ist die Kraft, jene zu lieben, die uns nicht gefallen und die umgekehrt auch uns nicht mögen. Und es gibt einen viel zitierten Text, den man häufig auch bei Trauung hört, der da gelesen wird, weil er so, ich sag mal so, romantisch schön ist, aber der eigentlich für Liebe dieses Wort Agape hat. Dieses Wort aus 1. Korinther 13. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben und bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Und Jesus gibt eine Hilfe. Jesus gibt eine Hilfe, wie wir das umsetzen können. Er sagt, ein erster Schritt zu dieser Liebe wäre das Gebet. Betet für sie. Ihr habt es vorhin gehört, in diesem Text, den ich gelesen habe. Betet für die, die euch verfolgen. Also ich lade euch ein, das einfach mal zu praktizieren. Es gibt nämlich eine ganz interessante Erfahrung. Man kann im Gebet vor Gott nicht einen Namen aussprechen und für ihn beten und Gott bitten, dass er ihn segnet und ihn gleichzeitig hassen. Probiert das mal. Ihr werdet A, feststellen, Es ist ja interessant, welche Namen überhaupt nicht in unserem Gebet vorkommen. Und B, wenn ihr das tut, dann werdet ihr merken, dass das abnimmt. Im Gebet vor Gott geschieht etwas Erstaunliches. Vor Gott können wir niemanden mehr hassen. Deshalb sollen wir für sie beten. Es gibt ein alttestamentliches Wort aus den Sprüchen 22, da heißt es, wenn einer, der dich hasst, Hunger hat, speise ihn mit Brot. Und wenn ihn dürstet, gib ihm Wasser zu trinken. Und dann gibt es einen Satz, da sind sich die Ausleger nicht ganz einig bis heute, denn glühende Kohlen wirst du auf sein Haupt häufen und der Herr wird dich belohnen. Das heißt im Grunde genommen nichts anderes als unsere guten Werke werden bei unseren Feinden etwas bewirken. So wie feurige Kohlen hartes Metall zum Schmelzen bringen, so bringen gute Werke ein hartes Herz zum Schmelzen. Jesus sagt, ihr aber sollt euch ganz anders verhalten. In allem, was ihr tut, sollt ihr eurem Vater im Himmel widerspiegeln. Er ist vollkommen gerecht und wendet sich allen Menschen zu. Ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater vollkommen ist. Wir müssen ein wenig aushalten. Wir sind nämlich bei einem dritten Schlüsselbegriff und der hat für mich etwas sehr Entlastendes. Nämlich dieses Wort vollkommen. Vielleicht denken wir, das hat offensichtlich nichts mit mir zu tun, denn es gibt niemanden, der sich für vollkommen halten könnte. Das ist wahr. Ich bin nicht vollkommen. Aber vollkommen ist etwas, was wir uns anschauen müssen. Es bezeichnet einen Zustand, wenn wir von vollkommen sprechen, Vollkommenheit, vollkommen, dann bezeichnet das einen Zustand, der eigentlich nicht mehr zu toppen ist, oder? Der nicht mehr zu verbessern ist. Im Sinne von völliger Makellosigkeit und Perfektion. Aber das griechische Wort, was da steht, meint etwas ganz anderes. Und ich will das an Beispielen erklären, um dass wir dieses Wort verstehen. Wenn ein Opfertier im Alten Testament hat ja die Voraussetzung, dass es tadellos gesund sein musste, das wurde untersucht darin. Wenn ein Opfertier tadellos gesund war und zum Opfer gebracht wurde, dann war es ein vollkommenes Opfer. Versteht ihr diesen Unterschied? Jemand, der völlig ausgewachsen ist, im Gegensatz zu einem halb erwachsenen Burschen, der war vollkommen. Ein Student, der kurz vor dem Examen steht und sich eine Menge Wissen angeeignet hat, ist im Gegensatz zu einem Studenten des ersten Semesters vollkommen. Also anders ausgedrückt, wenn etwas in allem den Zweck erfüllte, für den es bestimmt ist, dann ist es vollkommen. Jeder von euch, der sich vorgenommen hat, heute Morgen in den Gottesdienst zu kommen und hier ist, hat sein Ziel vollkommen erreicht. Und ihr merkt auf einmal, das hat eine ganz andere Bedeutung, als wir es nutzen. Aber es entlastet auch für dieses Wort. In allem, was ihr tut, sollt ihr eurem Vater im Himmel widerspiegeln. Wer also den Zweck erfüllt, um dessen Willen er von Gott geschaffen wurde, der ist vollkommen. Also nicht von der Moral hat Jesus zu uns gesprochen, auch nicht von Gut und Böse, sondern von der Liebe Gottes, die keinen Unterschied macht und keine Grenzen kennt. Diese Liebe lässt sich nicht machen, sie ergreift von uns Besitz. So wie der Heilige Geist von uns Besitz ergreift und die Frucht des Heiligen Geistes ist unter anderem die Liebe. Wenn also Christus in uns wohnt, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als alle Unterschiede und Grenzen hinter uns zu lassen. Wenn wir Jesus so als unseren Heiland erkennen und seine vollkommene Liebe am eigenen Leib erfahren, dann werden wir die Worte der Bergpredigt nicht resigniert abtun können. Wir werden sie in diesem Lichte dieses Bibelwortes sehen. Aber wir werden daran nicht zerbrechen. Auf der einen Seite sollten wir uns nicht einbilden, und Marcel hat es angedeutet, mit ein paar vernünftigen Lebensregeln den Willen Gottes zu erfüllen, so wie es die Schriftgelehrten meinten. Denn wir brauchen nicht mehr Gottes Bedingung für das ewige Leben zu erfüllen. Das hat Jesus bereits getan. Also ihr Lieben, ganz dankbar und fröhlich dürfen wir mit Gottes Hilfe versuchen, in der Liebe zu leben, in der Liebe zu allen Menschen, wie Jesus es hier gesagt hat. Wir brauchen nicht vollkommen zu sein. aber wir dürfen vollkommen sein wollen. Nochmal, wir brauchen nicht vollkommen zu sein, aber wir dürfen vollkommen sein wollen. So wollen wir nicht nur unsere Freunde und Verwandte lieben, nicht nur unsere Gemeindeglieder und wer sonst uns noch nahe steht, sondern bedingungslos alle. Und wenn uns das menschlich schwerfällt, so haben wir in diesem Wort Jesu eine Hilfe. Seht, sagt Jesus, auf euren Vater im Himmel. Jesus sagt, indem er die Schöpfergüte Gottes erklärt, das ist die Barmherzigkeit Gottes. Er lässt seine Sonne aufgehen über allen Menschen, den Bösen und den Guten. Er sendet seinen Regen den Gerechten und Ungerechten. Also wenn man Barmherzigkeit und Gnade Gottes erklären möchte, dann ist das ein idealer Gedanke. Wenn man einen Menschen, der nicht an Jesus Christus glaubt, erklären möchte, was die Gnade Barmherzigkeit Gottes ist, dann das, dass er die Sonne aufgehen lässt über alle, dass er seinen Regen sendet über alle. Und wenn es uns nach wie vor schwerfällt, den zu lieben, der mir so viel Not bereitet, dann lade ich euch ein, betet für ihn. Jesus sagt, denn an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ein Lied zum Abschluss, was ich nicht singen werde. Gibt es irgendjemanden noch, der den Namen Jan Wering kennt? Da freue ich mich. Das war mir klar, das ist so meine Generation. 1986, Jan Wering. Man muss es deshalb wissen, 1986, weil in dem Text das eine oder andere vorkommt, was nur man versteht, weil es mit der Zeitgeschichte zu tun hat. Er hat ein Lied geschrieben, was mich sehr bewegt. Gnade, für die Welt. Gnade für den Starken, der Macht in Händen hält. Und Gnade für den Schwachen, der ihm zum Opfer fällt. Gnade für den Dummen, der nichts mehr liebt als Geld. Gnade für die Welt. Gnade für den Spötter, der über alles lacht und für den Resignierten, der nichts mehr lächeln macht. Gnade für den Sterbenden, den kein Glaube hält. Gnade für die Welt. Und Gnade für den Schwarzen, den sein Ghetto hassen lehrt und für den weißen Mann, der ihm den Rücken kehrt. Und Gnade für die Kinder, wenn die Bombe fällt. Gnade für die Welt. Gnade für den Politiker, der Waffen exportiert, für den Staatsmann hoch oben, dem sein Gewissen erfriert. Und für die sogenannten kleinen Leute, die das kaum interessiert, Gnade für die Welt. Und Gnade für mich selber, der ich das alles weiß. O Herr, mach meine Hände handeln und mach das Herz mir heiß. Lass mich die Gnade leben, die mich bei dir erhält. Gnade leben mitten in der Welt. Amen. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke und erhalte uns seinen Frieden. Amen. Amen.